Also ich freue mich natürlich erst einmal auf die ersten 9,5 Minuten. Dann werde ich von 0 auf 28.000 Kilometer pro Stunde beschleunigt, schneller als eine Gewehrkugel. Und der Blick aus dem All auf unseren wunderschönen Planeten, das ist das, worauf ich mich am meisten freue.
Noch zweimal schlafen, dann geht's los. Ein Deutscher fliegt ins All. Nach Alexander Gerst jetzt Matthias Maurer. Was ist das für ein Typ und wie wichtig ist seine Mission? Antworten gibt's hier. Außerdem singende Affen, badische Flusspferde und Sternschnuppen im Stier. Herzlich willkommen.
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
Eigentlich war er ja schon abgelehnt und aussortiert. Matthias Maurer, der jetzt am Wochenende auf die ISS fliegt. Schon 2009 ist er in der letzten Auswahlrunde seiner ESA-Klasse rausgeflogen. Andere hätten damit den Traum vom Astronautendasein beendet. Maurer nicht. Er hat einfach weitergemacht und wurde dann doch noch gefragt. Ein hartnäckiger Typ aus dem Saarland, der älteste unter den aktuellen ESA-Astronauten und offenbar hat er auch Humor.
Das ist das erste Mal, dass ich aufbreche zu einer Reise und ich muss mich um gar nichts kümmern.
Matthias Maurer, 51 Jahre alt. Typ, bodenständig, eher nüchtern. Der Materialwissenschaftler bringt viele Eigenschaften mit, die für einen Trip zur Raumstation wichtig sind. Zum Beispiel Geduld. Sein Missionsleiter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Volker Schmidt.
Der ist motiviert, der will, der hat jetzt 13 Jahre auf diese Mission gewartet. Und ich persönlich freue mich wie ein Schneekönig von Matthias, dass das jetzt stattfindet.
Mit drei anderen Astronauten, Rache Shari, Thomas Mashburn und Kayla Barron, wird Matthias Maurer 6 Monate lang auf der ISS leben und vor allem forschen. Über 100 Experimente soll er durchführen, 36 davon kommen aus Deutschland. Die Bandbreite geht dabei vom Test neuartiger Zementmischungen über antibakterielle Oberflächen bis hin zur Zusammenarbeit mit einem von künstlicher Intelligenz gesteuerten Roboter. Und Matthias Maurer wird bereits bei diesem ersten Flug zur Raumstation aussteigen. Bei einem Außeneinsatz soll er zusammen mit einem Kollegen einen neuen Roboterarm außen an der Station befestigen und in Betrieb nehmen. Solche Außeneinsätze sind selten und das Ziel jedes Astronauten. Auf die Frage, ob das nicht gefährlich sei, antwortete Maurer vor ein paar Tagen nur, nein, er habe das viele, viele Male trainiert.
Ich möchte ja nicht wegdriften und dann zu Weltraumschrott werden.
Nein, bitte nicht oben und draußen bleiben und zu Schrott werden. Es wäre schon gut und schön, wenn Matthias Maurer heil wieder runterkommt. Aber jetzt muss er erst mal rauf, ins All, auf die ISS. Die Raumkapsel startet Sonntag früh unserer Zeit in Cape Canaveral. Und dort ist jetzt auch mein Kollege Stefan Geier. Hallo.
Grüße dich aus Florida.
Wie nah dürft ihr Journalisten denn beim Start ran? Wird da die Jacke warm, wenn die Rakete zündet?
So nah nicht, aber man kommt schon ziemlich nah ran. Also jetzt mal in Raumfahrtdimensionen gesprochen. Also wenn man hier auf dem NASA-Gelände am Cape Canaveral ist und den Start beobachten kann, dann ist man im besten Fall ungefähr 4 Kilometer weg von der Startrampe. Das ist auch ganz gut so, weil das ist ja schon ein ziemlicher Wumms, mit dem man da loslegen muss, um Menschen ins All zu schieben. Ehrlich gesagt, das ist der größte und lauteste Wumms, den ich je gehört habe. Aber 4 Kilometer kommt man ungefähr ran. Warm wird es da nicht, aber laut.
1,5 Tage noch. Was machen die Astronauten in der Zeit jetzt noch? Wo sind die?
Also die waren jetzt 2 Wochen lang in Quarantäne. Seit vorgestern sind sie hier im Crew-Quartier. Die schauen die Rakete an. Die durften heute auch schon mal Probe sitzen. Und auch diese letzten Stunden sind ziemlich durchgetaktet für die Astronauten. Also da gibt es noch eine Pressekonferenz hinter der Scheibe natürlich, ja, weil man will ja nichts mehr riskieren jetzt, also dass jemand krank wird oder gar Corona mit zur ISS nimmt. Das wäre ja eine Katastrophe. Und die müssen ihren Schlaf-Wach-Rhythmus auf den Start einstellen. Das ist gar nicht so einfach, weil der Start ist ja hier mitten in der Nacht. Ungefähr kurz nach 2. Das ist jetzt nicht gerade die beste Konzentrationsphase, wie wir wissen. Also da müssen Sie schon schauen, dass Sie dann hellwach sind. Also groß Zeit zum Durchschnaufen und Nachdenken haben Sie jetzt nicht mehr.
Eigentlich läuft da jetzt schon der Countdown sozusagen. Was könnte noch dazwischen kommen? Könnte sich der Start nochmal verschieben? Wenn ja, warum?
Es kann immer was dazwischen kommen. Es sind vor allem zwei Dinge. Nummer eins, das Wetter. Es ist ziemlich regnerisch momentan und in den letzten Stunden auch ziemlich windig. Aber die Vorhersage für die Nacht von Samstag auf Sonntag ist gut. Und das Zweite, die Technik. Ja. Es passiert oft, dass dann kurz vor dem Start noch ein Problem auftaucht. Da wird ein Fehler gemeldet, irgendein Sensor, zum Beispiel beim Tanken. Das Tanken wird ja kurz vor dem Start erst gemacht. Da sitzen die Astronauten schon in der Kapsel. Und wenn irgendwas unklar ist, dann wird sofort abgebrochen. Das ist möglich bis ein paar Sekunden vor Start, weil eins ist klar, die Sicherheit der Astronauten, die steht immer an oberster Stelle.
Also es bleibt spannend. Dass Alexander Gerst oben war auf der ISS, der letzte Deutsche, ist schon eine Weile her. Was hat sich seitdem verändert? Was ist jetzt anders für Matthias Maurer?
Also der größte Unterschied ist das Gefährt, mit dem er fliegt. Ja, in den letzten 10-12 Jahren konnte man ja nur mit den Russen fliegen, in der Soyuz-Kapsel zur ISS kommen, mit der ist auch Alexander Gerst geflogen. Das hat die Amerikaner natürlich immer gewurmt, weil nach Ende des Space Shuttles hatten die kein eigenes System mehr, wollten immer eins. Und deswegen haben sie auf private Firmen gesetzt. Jetzt haben sie wieder eine eigene Rakete, Crew Dragon heißt die. Die fliegt erst zum vierten Mal Menschen hoch. Und das heißt für die Astronauten auch und Matthias Maurer komplett Neues. Training, komplett neue Technik. Eigentlich ist diese Kapsel vollautomatisch, aber für die Profis hilft es ja nichts. Wenn irgendwas ist, dann müssen sie reagieren. Das heißt, die müssen dann natürlich die komplette Kapsel neu lernen und beherrschen.
Aber ist die wirklich so anders als eine russische Kapsel?
Das ist ein sehr großer Unterschied. Ja. Also in der Soyuz, wenn wir es mal vergleichen, da ist es extrem eng. Da gibt es noch echte Knöpfe und Schalter. Ja. Die fliegt ja seit 40, 50 Jahren. In der neuen Kapsel, da gibt es nur noch Touchscreens. Also da hat man auch viel mehr Platz. Und ich habe Matthias Maurer mal gefragt, was der Unterschied ist. Er hat mir gesagt, man ist viel weiter weg von der Technik. Ja, das klingt natürlich alles super, neu, modern. Aber trotzdem, so eine Rakete und diese Kapsel, das ist halt einfach eine große Maschine. Ja, da kann was schiefgehen. Und wenn man eingreifen muss, sagen manche Astronauten, dann ist es natürlich irgendwie ja, beruhigender, wenn man Knopf drücken kann, Schalter umlegen kann, statt einfach nur auf Bildschirmen sich durch Menüs zu wischen. Aber auch das geht und das ist jetzt eben die neue Generation.
Es ist faszinierend und wir sprechen jetzt auch wieder ausführlich drüber. Gleichzeitig könnte man schon sagen, mein Gott, Leute, es fliegt halt mal wieder einer hoch. Ist dieser Hype um all diese Missionen jedes Mal wirklich gerechtfertigt?
Naja, es ist einfach ein großes Abenteuer, da immer wieder hochzufliegen, aber es kostet natürlich auch eine Menge Geld. Und von daher muss man ganz klar sagen, die NASA und die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, die rühren natürlich immer die große Werbetrommel, wenn jemand fliegt. Ich finde, es ist schon was Besonderes, wenn jetzt ein Deutscher ins All fliegt. Aber wenn man mal einen Schritt zurück macht, klar, alle 6 Monate fliegt wieder eine neue Crew, ist also auch schon ein bisschen Routine inzwischen.
Wir haben vorhin schon im Steckbrief einiges über Matthias Maurer gehört. Du hast ihn mehrfach getroffen. Was ist das für ein Typ?
Also ich habe ihn als sehr angenehm empfunden. Was ihn so ein bisschen unterscheidet von vielen anderen Astronauten, er ist einfach noch nicht so abgeschliffen in dieser Werbemaschine, die die Astronauten ja auch durchlaufen. Die müssen ja nicht nur Technik lernen, sondern die müssen ja auch lernen, ihre Mission zu verkaufen. Und das ist für uns Reporter natürlich angenehm. Matthias Maurer, der überlegt wirklich bei jeder Frage und der gibt auch mal ein bisschen unterschiedliche Antworten, nicht immer die gleichen Bausteine. Ansonsten habe ich ihn erlebt als ruhigen Typ, ruhiger als viele andere und er hat durchaus Humor.
Es wird ja immer wieder betont, dass sehr viel Forschung auf der ISS passiert. Welche Experimente konkret wird Matthias Maurer machen?
Also es sind sehr viele, über 100. Ich greife mal 2 raus. Eins, das er ausprobiert, ist ein sogenanntes Bioprint. Erste Hilfe nennt sich das. Das ist eine Flüssigkeit, die spritzt man auf eine Wunde, Brandwunde oder Schnittwunde. Da sind Hautzellen drin und diese Hautzellen, die beschleunigen den Heilungsprozess ganz enorm. So ist zumindest der Wunsch. Das heißt, die Wunde geht dann schneller weg. Warum macht man das auf der Raumstation? Bei Flüssigkeiten habe ich immer das Problem, dass sich da drin was absetzt und dieses Problem habe ich in der Schwerelosigkeit nicht. Da verteilen sich die Hautzellen gleichmäßig. Dann ein weiteres Beispiel, ein intelligentes T-Shirt. Das vermisst die Vitaldaten, Herzfrequenz, Sauerstoff, Temperatur, weil die Astronauten ja doch unter großer Belastung da oben sind. Und er soll auch mit einem kleinen Roboter zusammenarbeiten. Der soll Astronauten in Zukunft helfen, schneller an die richtigen Informationen zu kommen. Also eine ganze Latte an Experimenten, die er davor hat.
Und das sind alles Versuche, die uns auf der Erde auch wirklich weiterbringen?
Also da muss man ganz ehrlich sagen, vieles von der Forschung ist für weitere Missionen. Ja, wenn wir mal zum Mond wollen oder zum Mars, worauf müssen wir achten? Was macht die Strahlung? Wie kann man Krankheiten verhindern und so weiter? Aber manche Sachen, wie zum Beispiel die Zementforschung, wo er auch Experimente macht, oder medizinische Fragen wie diese Biotinte, das sind durchaus Sachen, die man auf der Erde auch brauchen kann.
Der ESA-Chef hat übrigens im Bayern 2-Interview mal erwähnt, er würde sich eine Frau auf dem Mond demnächst wünschen. Steht da eine in der Warteschlange?
Also momentan läuft die Bewerbung zur neuen Astronautenklasse bei der ESA. Da haben sie schon betont, sie wollen auf jeden Fall eine Frau auch mit auswählen. Wann die dann fliegt, das weiß man nicht genau, aber es wird auf jeden Fall Jahre dauern. Trotzdem, das hat auch Matthias Maurer vor seinem Start jetzt nochmal betont, die Arbeit, die kann natürlich eine Frau ganz genauso machen. Und eigentlich wird es Zeit, dass mal eine deutsche Frau ins All fliegt.
Mein Kollege Stefan Geier ist gerade in Cape Canaveral. Von dort aus startet der nächste Deutsche am Sonntagmorgen ins All zur ISS. Wenn Sie damit dabei sein wollen, ARD Alpha überträgt live, bisschen früh aufstehen vielleicht. Am Sonntag um 7.21 Uhr soll's losgehen. Danke Stefan, Grüße nach Florida.
Sehr gern.
IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
Und gerade haben wir über den Start ins All gesprochen. Mit an Bord der deutsche Matthias Maurer. Das Ziel des Fluges ist die ISS. Eine fliegende Antiquität, spötteln manche. Sie zeigt ja auch schon Verfallserscheinungen. Ein Loch zum Beispiel in der Außenhaut musste schon mal gestopft werden. Vor über 20 Jahren hat man mit dem Bau der Station begonnen. Seitdem kommen und gehen die Astronauten dort oben, bauen was dran, reparieren, experimentieren. Wie lange noch, ist die Frage. Der Amazon-Chef zum Beispiel und Milliardär Jeff Bezos träumt von einer eigenen Raumstation. China hat in Rekordgeschwindigkeit bereits eine im All. Und wohin steuert die ISS? Noch einmal Stefan Geier.
Wenn man sich die Raumstation der Zukunft vorstellt, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man fängt an zu träumen und begibt sich ins Reich der Fantasie, oder man orientiert sich an den Fakten, also an dem, was realistisch erscheint und... Darauf kommt es in der Raumfahrt auch immer an, was finanzierbar ist. Machen wir zunächst eine Bestandsaufnahme. Was haben wir? Da ist die Internationale Raumstation. Ein 500 Tonnen schwerer Koloss, der seit 20 Jahren um die Erde kreist. Durchgehend besetzt von Astronauten und Kosmonauten. Dass die ISS in die Jahre gekommen ist, das bezweifelt keiner. Auch nicht Volker Schmid, der beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt seit vielen Jahren Missionen zur Raumstation begleitet.
Es ist halt so wie bei jedem technischen Gerät, beim Auto oder überhaupt, wenn etwas über 20 Jahre alt ist, dann steigt die Reparaturbedürftigkeit.
Und die Raumstation ISS wird laufend repariert. Dann gibt es die chinesische Raumstation Tiangong. Sie ist in atemberaubender Geschwindigkeit geplant, ins All gehievt und zusammengebaut worden. Im Vergleich zur ISS ist sie winzig, gerade mal so groß wie ein kleines Einfamilienhaus, aber inzwischen auch bewohnt mit den ersten drei Taikonauten. Und dann ist da noch nichts mehr. Das war's. Soweit die Fakten. Der Rest sind Wünsche und Ankündigungen, aber auch die lohnt es genauer unter die Lupe zu nehmen. Zum Beispiel eine Station um den Mond, das sogenannte Lunar Gateway, das die USA zusammen mit internationalen Partnern bauen wollen. Mit der ISS nicht vergleichbar, sagt der Raumfahrtingenieur Volker Schmid.
Also es ist eine kleine Station, die ist auch bei weitem nicht so groß wie die ISS. Das ist eher so vergleichbar wie Mir, noch ein bisschen kleiner. Aber A, kann ich damit auch Forschung machen, Strahlungsexperiment, Biologie, vielleicht auch Infrarotexperimente, solche Chelyabinsk-Meteoriten vielleicht besser erkennen.
Denn das ist das wesentliche Ziel der Raumstation um den Mond. Es soll leichter werden, den Mond in wenigen Jahren routinemäßig zu besuchen. Denn, so glauben viele Raumfahrtingenieure, nur wenn wir den Mond als Übungsspielplatz nutzen, schaffen wir es auch irgendwann, halbwegs verantwortlich, zum Mars zu fliegen. Also, auch das Lunar Gateway wird die ISS nicht ersetzen, allenfalls eine Ergänzung sein. Und noch ist nicht ein Teil davon gebaut, geschweige denn ins All gebracht worden. Könnte also die chinesische Station eine Art ISS 2.0 werden? Unwahrscheinlich. Denn erstens wollen die USA bislang keine umfassende Zusammenarbeit mit den Chinesen im All. Und zweitens, bis die chinesische Station auch nur annähernd das leisten kann, was die ISS heute leistet, das wird noch viele Jahre dauern. Und so bleibt nur noch der Blick in die Fantasie und ins Reich der Milliardäre. Amazon-Chef Jeff Bezos zum Beispiel. Er hat angekündigt, wir bauen eine eigene Raumstation. Ein dynamisches, lebendes Ökosystem, das um die Erde kreist und auf der sowohl Forschung als auch Tourismus möglich ist. Das klingt gut, mehr aber auch nicht. Denn auch wenn Bezos finanziell glänzend dasteht, Eine solche Station würde wohl nicht nur 100 Milliarden kosten wie die ISS, sondern viel, viel mehr. Und irgendwann sind auch die Mittel des reichsten Manns der Erde erschöpft. Die Frage bleibt also weniger, was wollen wir, sondern was brauchen wir eigentlich? Hier gibt es nur Hinweise, keine klare Aussage, denn wenn man Raumfahrtingenieure fragt, werden sie immer sagen, eine neue Station wäre toll. Und die Indizien deuten alle darauf hin, dass die Raumstation der Zukunft die alte sein wird, die ISS. Noch einmal Volker Schmid.
Sie ist halt erreichbar. Mit jedem Kilometer Höhe brauche ich mehr Sprit. Ich kann weniger Nutzlast mitnehmen.
Weiteres Indiz: Es wird fleißig gebaut an der Raumstation. Der Ingenieur und Raumfahrtblogger Scott Manley. Wenn man sich allein dieses Jahr anschaut, da passieren die größten Veränderungen der nächsten Jahre auf der Raumstation. Vieles an der Struktur wird zugefügt und erweitert. Auch Matthias Maurer wird an der ISS weiterbauen und einen neuen Roboterarm an der Außenseite befestigen. Und nicht zu vergessen, die private Firma Axiom. Die haben ab 2024 auch einiges vor mit der ISS. Noch einmal Scott Manley. Die wollen dann anfangen, kommerzielle Erweiterungsmodule anzubauen. Die können dann zum einen an Touristen vermietet werden, aber auch Wissenschaftler sollen dort forschen können. Es sieht also momentan so aus, als ob die Raumstation der Zukunft, die ISS 2.0, die alte sein wird. Was die Forschung betrifft, ergibt das absolut Sinn, sagt Volker Schmid vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Also es wäre grotesk, wenn wir jetzt sagen, wir hören auf. Nein, im Gegenteil, wir machen richtig weiter jetzt. Da ist ganz viel Dynamik und Musik drin.
Aber ganz abgesehen von der Begeisterung der Raumfahrtingenieure für die ISS, es wäre auch grotesk, erneut viele Milliarden Euro in eine neue Raumstation zu pumpen, die im Endeffekt auch nichts anderes bietet als die jetzige. Eine Forschungsplattform und einen Raum für internationale Zusammenarbeit.
Die ISS hat also doch eine größere Zukunft und längere Dienstzeit als gedacht. Wenn Sie sich da noch weiter rein vertiefen wollen, neben dem Livestream am Sonntag zum Start der Raumkapsel gibt es auch viele Hintergründe, den Countdown und aktuelle Astroforschung verständlich erklärt im Netz unter ardalpha.de. Viel Spaß beim Stöbern. Hier ist Bayern 2 um 22 nach 6.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Das macht heute Priska Straub. Und los geht's mit singenden Lemuren.
Ja, da habe ich auch ein Beispiel mitgebracht. So hört sich's an, wenn ein Singaffe auf Madagaskar mal so richtig loslegt.
Ich weiß nicht, ob ich singen nennen würde, aber klasse, sehr laut.
Ja, das sind die charakteristischen Morgengesänge der Indri-Lemuren, sehr laut und durchaus auch im Duett mal vorgetragen. Die Indris, das ist so eine große, baumbewohnende Lemurenart, weiß-grau-schwarz, kugelrunde Augen, buschige Ohren, sieht sehr süß aus. Und Forschende auf Madagaskar haben jetzt jahrelang diese Gesänge mal aufgezeichnet und analysiert. Und bemerkenswert, sie sind nicht nur in ihren Augen zumindest melodiös, die Indris beherrschen auch eine ganz besondere musikalische Ausdrucksmöglichkeit. Okay. Und zwar das Prinzip des sogenannten Ritardandos.
Oh, verzögern, abbremsen.
Genau, die Lemuren behalten Melodie und Struktur bei ihren Gesängen bei, aber sie verlangsamen ganz allmählich die Abfolge der einzelnen Töne. Komplexe rhythmische Leistung, man kennt es im Tierreich, aber nur bei bestimmten Singvögeln. Bei Primaten, den Menschen vielleicht mal ausgenommen, ist es bisher völlig unbekannt. Die Evolution hat im Lauf der Jahrtausende also dasselbe Grundprinzip mehrmals erfunden. Ganz anderes Thema, die Flusspferde am Oberrhein.
Wie? Ja. Wo sind die?
Am Oberrhein. Genau, ja, bisher dachte man, sie wären da nur bis vor rund 120.000 Jahren gewesen bei uns. Jetzt konnte man etliche Flusspferdknochen aus dem Oberrhein graben, mal bergen und neu datieren. Und da zeigte sich, die Flusspferde lebten bei uns noch vor rund 30.000 Jahren. Mhm. Durchaus in netter Gesellschaft mit Mammut, Höhlenbär, Riesenhirsch, Rentier und so weiter.
Aber so 30.000 Jahre, da war es ganz schön kalt, oder? Eiszeit?
Absolut. Und diese Eiszeit, die war für Europa aber nicht so kalt, wie man das denkt. Die Sommer, die konnten schon mal bis zu 20 Grad warm werden. Den Flusspferden ging es jedenfalls gut. Sie haben offenbar genug Pflanzen gefunden, um satt zu werden. Und was die Temperatur angeht, da sind sie wahrscheinlich anpassungsfähiger damals gewesen als die heute lebenden Verwandten aus Afrika, die ja so wärmeliebend sind. Mhm. Dann noch aktueller Anlass. Eine internationale Kommission hat getagt zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis. So heißt sie. Da geht es um neue Schutzgebiete.
Da haben wir auch drüber berichtet, genau.
Und leider ist man nicht wesentlich weitergekommen. Also die Verhandlungen zum Schutz vor Fischerei sind weitgehend gescheitert. Russland und China, die haben sich quergestellt. Die Schutzgebiete sind für diese Länder nicht akzeptabel, weil sie eben die Gewässer da intensiv nutzen. Da geht es vor allem auch um Krill. Der dient als Futter für Aquakulturen. Aber er spielt eben auch eine riesige Rolle im Ökosystem. Das wissen wir. Das ist die Nahrungsgrundlage für viele, viele Arten. Wale, Pinguine und viele andere. Also das sind alles gar keine so gute Neuigkeiten. Und die Antarktis, die steht ja ohnehin unter so großem Druck wegen Erderwärmung durch Klimawandel.
Und da kann man nicht doch noch was über Kompromisse erreichen? Vielleicht?
Naja, jetzt versucht man natürlich China und Russland solche Kompromisse abzuringen, aber insgesamt sehen die Chancen da schon schlecht aus.
Vielen Dank, Priska Straub, für singende Affen, badische Flusspferde und keine neuen Schutzgebiete in der Arktis. Danke dir. Diese Fotos, die Alexander Gerst damals von der ISS aus gemacht hat, von der leuchtend blauen, zart wirkenden Kugel namens Erde, das war schon beeindruckend. Sein Nachfolger Matthias Maurer wird sicher auch wunderbare Impressionen schicken. Wir bleiben auf dem Boden und können nur sehnsüchtig nach oben schauen. Und damit wir dann auch wissen, was wir da sehen in der Nacht, erklärt Yvonne Meyer jetzt den Sternenhimmel im November.
Immer dunkler wird's jetzt im November, immer kürzer werden die Tage. Aber das Schlimmste ist schon fast geschafft. Bis zum Monatsende schrumpfen die Tage zwar noch um 1¼ Stunden, also rund 75 Minuten, aber von da bis zur Wintersonnenwende im Dezember werden sie nur noch etwa 20 Minuten kürzer. Schon zwischen 6 und 7 Uhr ist es im November stockdunkel. Was es zu sehen gibt. Frühabends die Herbststernbilder hoch im Süden. Fische, Walfisch, Wasserschlange oder Steinbock. Und später am Abend dann die hellen Wintersternbilder. Stier, Orion, die Zwillinge oder der Fuhrmann. Auch den Planeten macht es die lange Dunkelheit leicht. Merkur ist ja selten am Himmel zu sehen, weil er der Sonne so nah ist. Doch bis 7. November geht das morgens noch sehr gut. Er geht im Osten 1½ Stunden vor der Sonne auf. Uranus und Neptun kann man auch sehen, ist aber was für Geübte mit einem Teleskop, weil sie so weit von der Erde entfernt sind. Und nur für kurze Zeit, dann verschwinden auch sie aus dem Blickfeld. Also Anfang November Ausschau halten, ab kurz nach 6:30 Uhr abends sieht man die beiden im Südosten. Und Venus wird als Abendstern im Westen immer deutlicher. Die Venus ist das allererste Licht, das in der Abenddämmerung nach Sonnenuntergang auftaucht und im Dunkeln dann sehr hell erstrahlt. Die Venus geht aber auch bald nach Einbruch der Nacht unter. Und sie rückt im Laufe des Monats dem Planetenpaar Jupiter und Saturn näher. Die beiden stehen links über der Venus. Entlang der drei, Venus, Jupiter und Saturn, kann man sehr gut die Planetenebene erkennen, denn die Planeten stehen in einer Reihe aufgereiht. Die Planetenebene ist die Ebene, auf der die Planeten, auch die Erde, die Sonne umrunden. Und es gibt ein paar Sternschnuppen zu sehen, die Tauriden-Sternschnuppen, manchmal mit sehr vielen Leuchtkugeln. Die scheinen aus dem Sternbild Stier zu kommen, daher auch der Name Tauriden vom lateinischen Begriff für Stier, Taurus. Offizieller Höhepunkt ist in der Nacht vom 12. auf den 13. November, aber sie sind erst sehr spät richtig gut zu sehen, denn der Mond geht erst nach Mitternacht unter. Man kann aber schon in den Tagen davor Sternschnuppen zählen. Da flitzen auch schon Tauriden über den Nachthimmel und der Mond stört noch nicht. Mehr zum Sternenhimmel im November, den Sternbildern und Fotos von Galaxien und Planeten finden Sie unter br.de/Sternenhimmel.
An vielen Orten wird's klar heute Nacht warm anziehen. Gegen morgen geht's schon fast an die 0 Grad ran. Aber ansonsten gute Bedingungen für einen ausführlichen Blick nach oben. Das war IQ Wissenschaft und Forschung am Freitagabend auf Bayern 2.